Okay, jetzt so.
Und jetzt, was soll das bringen?
Ja, einfach, dass, weißt du, dass wir nicht immer mit dem Intro drin starten, dass wir so unseren lockeren Talk vielleicht auch ab und zu noch ein bisschen mit einbringen
können. Ja, voll easy.
Hast du Fußball geschaut?
Hey, im Fall ja, ein bisschen schon. Zum Teil, weil ich musste, zum Teil, weil ich wollte. Aber Nazi habe ich nur so. Zum Beispiel Litauen, nämlich die zweite Hälfte gesehen. Wir haben vorhin selber noch Training gehabt. Nachher halt noch das kurz gesehen, aber es hat mich jetzt nicht so erwärmt, was ich gefunden habe. Ich muss mir noch irgendwie die erste Nacht eigentlich auch noch geben. Also. Du hast geschaut.
Es ist halt schon gut, dass das Zeug wieder vorbei ist, gell?
Voll.
Ich war in der Ferien gewesen. Ich habe wirklich. Ich glaube, was habe ich alles verpasst? Ja, eigentlich die komplette Runde. Vor der Länderspielpause alles verpasst. Und dann nur einen Teil.
Ja, ja gut, nein, das habe ich natürlich noch gesehen. Aber jetzt so Länderspiel habe ich ehrlich gesagt nicht so viel geschaut.
Habe ich Bundesliga etwas verpasst, außer das Fallrückzieher-Goal vom Embolo? Also das habe ich natürlich gesehen.
Das war noch gesehen. Das ist doch die Runde, die Bayern verloren hat, oder?
Stimmt, da muss ich noch nachschauen.
Was ist dort noch passiert?
Ja, aber es war auch mehr Glück im Verstand bei Bayern.
Ja, ich glaube schon.
Ich habe gehört, der Trapp hat alles pariert.
Ja, und nachher, also sie haben es schon nicht schlecht gemacht, Frankfurter. So erobert den Ball, wo er quasi direkt einen Kostic zuspielt und der ist halt einfach eine Maschine. Aber naja, ich glaube, also der Trapp hat schon einfach auch alles gehabt.
Ja, easy.
Ja, und sonst, was ist noch passiert? Basel-Luzern hat unterschiedlich gespielt. Luzern sind wieder mal besser gewesen, aber wie es halt so ist. Basel erholen gleich Punkte, wenn sie schlecht spielen.
Ja, du, das ja. ist...
Und übrigens, sie hat noch den Trainer entlassen.
Das habe ich mitbekommen. Selbstverständlich meine vorbereiteten... Meme-Kisten müssen greifen mit den vorbereiteten Bildern.
Und ist irgendwie... betrunken am Strand in Italien und kurz das aufgeladen.
Hey, es war so schlimm gewesen. Wir sind so in Apartments gewesen und ich habe keinen Empfang dort gehabt. Und mit so den guten Abos, heute hast du so 40 Giga Dings. Also es hätte locker. Also ich habe dann so am Strand unten an Liverpool gegen City habe ich geschaut. Da bin ich wirklich angefunden, um 17:30 am Samstag bin ich dann am Strand gelegen. Weil dort am Strand unten hast du Empfang gehabt und wir sind gerade so eine halbe Minute oberhalb vom Strand gewesen. Und dort hast du dann keinen Empfang mehr gehabt und ich habe dann immer müssen schnell runter an den Strand gehen, Fußball schauen. Aber eben, das habe ich nur einmal gemacht bei City gegen Liverpool, das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Und es hat sich auch gelohnt, es war ein riesiges Spiel. Hast du die Kiste gesehen vom Salah? Oh mein Gott. Ist, glaub, also ja, für mich schon jetzt das schönste Goal von der Saison.
Ja, ist das...
Das ist technisch ja, ist so Goal überragend. Gewesen,
kann man sagen.
So überragend. Ja. Wenn der Typ ja. schon weitermacht, ei, dann haben wir eine neue Goal-Debatte.
Wenn wir mal drin starten. Also, top. Also. Während der Rufer festgestellt hat, ohne Granit geht es schon, haben wir im Zweikampf merken, ohne Dümmer macht es doch keinen Spass. Darum habe ich gewartet, bis der Schnorri vom Aargau wieder zurück ist und habe uns allen ein kleines Päuschen gegeben. Darum umso herzlich willkommen in Aargau, Sari Dümmer, und wieder zurück daheim ist in seinem Kämmerli.
Hallo, gut sind nach Luzern. Es freut mich natürlich auch, darf ich wieder in dieser dunklen Kammer hier rein hocken.
Ja, also bei dir ist es wirklich geil. Also, das müssen wir damals, ich glaube, auch aufnehmen, das Ganze, weil es sieht einfach so aus, als hättest du das Licht abgestellt, die Storen sind dunne, es ist Nachmittag um 3, aber der Dümmer ist irgendwie immer noch mitten in der Nacht.
Großartig. Es ist eben, ich bin nackt aktiv. Lecker, war schlecht.
Wir starten schon mal gut rein, jetzt haben wir mal etwas Neues probiert, dass wir einfach mal so ein bisschen dumme Schnörer vorne dran. Mal schauen, ob wir das so lernen oder
ja, wir sind jetzt wie Sikora und Gisler einfach so ein bisschen in der Amateurausführung. Nein, aber ich glaube, ja, neben schlechten Wortspiel, ich hoffe, ich bringe den erwünschten Mehrwert wieder in die Sendung. Mal schauen, was uns hertreibt heute. Aber gut, hast du natürlich das Fass Sascha Rufer schon gerade mit dem Start aufgemacht.
Ja, ich habe gedacht, dass das Fass müssen wir kurz auftun, aber wir können es von mir aus sehr schnell wieder zutun. Also.
Der Stammtisch Sessu spaltet wieder mal die Nation. Aber eigentlich, Eigentlich hätte er ja zuerst einen rausgehauen und hätte dann nachher wieder ein bisschen wollen,
Er hat ihn ja selber schon wieder eingefangen, weil er gemerkt hat, das ist eine dumme Aussage. Von dort her, naja, wir können ja gleich darüber diskutieren.
Ja, aber sind wir mal ganz ehrlich. Der Typ möchte Sascha möchte Xhaka nicht als Captain haben. Von den
Nazis. Es geht, das fände ich jetzt irgendwie schwierig. Ich habe das Gefühl schon, weil er mega viel in einem Match wiederum, wo der Xhaka spielt, lobt er ihn auch zu Recht, aber er lobt ihn auch in den Himmel. Also ich glaube, er findet ihn wahrscheinlich schon nicht so schlecht, ich weiß nicht. Aber es ist halt einfach das Essen, du musst einfach mal ein paar Sachen raushauen. Und natürlich ist es so, dass man, wenn man jetzt rein aufs Fachliche geht, eben die Aussage vom Sascha Ruf, für die, die es nicht mitbekommen oder die nicht SRF schauen, machen das gescheit. Nein, die haben das vielleicht noch nicht, die Aussage noch nicht mitbekommen. Und gesagt hat, auf jeden Fall hat Sascha Ruf gesagt, dass er den Granit Xhaka nicht vermisse im Schweizer Spiel. Und ich meine, das in diesem Match, das kann man auch so grundsätzlich, also nicht vermissen, ist es eben so ein Wort, wo dann einfach drüber ausgeht, wo man irgendwie das Gefühl hat, ja, man braucht ihn gar nicht, aber man braucht ihn definitiv. Aber natürlich ist das zentrale Mittelfeld auch ohne Granit Xhaka noch gut besetzt. Oder sicher gut genug besetzt, um das Mittelfeld gegen Litauen klar zu dominieren. Und das ist jetzt nicht so die krasseste Erkenntnis, die er da zu sagen hat, dass das Mittelfeld, wenn du irgendwie einen Dennis Zakaria, gut, der hat auch nicht gespielt, aber einen Gibril So oder Remo Freuler und so weiter aufstellst, dass die vielleicht halt auch im Stand sind gegen ein Mittelfeld, oder gegen das Mittelfeld von der Nordiren oder von der Litauen bestehen. Also das ist irgendwie einfach nur offensichtlich, oder?
Ja, eben, ich denke, ich finde es einfach ein bisschen schwierig, oder? Weil ich habe mir die Gedanken jetzt auch wieder mal machen müssen und ich habe einfach das Gefühl, ich werde so auf ewig im Team Xhaka bleiben, weil ich einfach finde, er gibt dieser Mannschaft mit seinem Kämpferherz, mit seiner Präsenz, mit seiner, ja, ist einfach einer, der vorausgeht. Und weißt du, zum Beispiel, wenn es mal nicht läuft in einem Spiel, ja, mit irgendeiner, ja, okay, wenn man irgendeinen Grätschen oder so mal ein Ausrufezeichen setzt, gut, ist immer Gratwanderung zwischen Gel und Robin. Aber in der Nazi hat er es ja eigentlich meistens gut gemacht auch. Und ja, ich finde, es ist einfach der Aggressivleader, wo du brauchst, wenn es mal nicht so gut läuft und du musst es in einem Spiel kehren. Und du hast es zuletzt hast es sehr gut gemerkt im Spiel gegen Frankreich, wo er ja wirklich dann so ein Ruder rumgerissen hat. Und ja, darum für mich weiterhin die Diskussion ist so müßig, oder? Also ich glaube, ein Spielertypen wie ihn vermissest du nie in Spiel, wo es läuft. Du vermissest sie, wenn es nicht läuft.
Absolut, aber gibt es denn da jetzt wirklich zwei Teams? Weil du gesagt hast, du bist für immer im Team Xhaka. Ich meine, gibt es irgendein Team, das sagt, ah nein, weil der Granit braucht man in der Nazi nicht? Also klar, selbst der Rufer hat die Aussage so ein bisschen abgeschwächt im Nachgang. Und ich glaube, dort hat er gecheckt, dass es halt schon auch so ist, dass man da, ja, dass man da irgendwo durch auch braucht, oder? Und ich glaube, da gibt es nicht gross zwei Meinungen, oder schon?
Hey, ich nehme es anders wahr, tatsächlich. Also ich habe schon das Gefühl, dass es Leute gibt, wo sich am liebsten, oder ja, wo der Xhaka halt einfach zu fest im Mittelpunkt ist. Ich weiss gar nicht, ob denn die Leute, also ich habe tatsächlich schon Meinungen gehört, die finden, ja, er sei auch sportlich überbewertet, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich denke,
also ich meine, manchmal, dass er nicht sympathisch wahrgenommen hat, sicher, aber dass er, also
ich denke, manchmal ist die Debatte ist einfach von Emotionen gesteuert. Also, die Debatte ist natürlich einfach von Emotionen gesteuert, oder? Wahrscheinlich steht er einfach zu fest im Mittelpunkt für ein paar. Und darum, weil er halt, aus bekannten Gründen, auch immer wieder, klar hat er einen Fehler gemacht, aber ich finde, er wird auch einfach mega viel mega unnötig zu einer Zielscheibe und das darf einfach nicht sein.
Ja, und wiederum ist es natürlich schon auch so, dass er das schon auch ein bisschen anzieht, oder?
Ja, aber bist du nur der Captain von der Schweizer Nation? Bist du nicht der Blitzableiter, weißt du, was ich meine?
Nein, aber das war vor ihm auch kein einziger Captain gewesen. Das meine ich. Ja. Das ist halt schon der Granit Xhaka, wo halt auch durch seine Art auch aneckt. Und das macht er wahrscheinlich zu einem Teil auch bewusst. Also ich meine, magst du dich erinnern, als er damals von Basel zu Gladbach gewechselt ist? dann hat er einfach als erstes hat er irgendeine Aussage rausgehauen, von wegen er sei eh der Beste. Oder so. In die Richtung ist sie gegangen. Und dann ist einfach irgendein Schnösel gekommen, der aus Basel in der Bundesliga gewesen ist, noch nichts in der Bundesliga gezeigt hat. Und am Anfang durch das auch voll auf Kappe, also von den Medien auch voll auf Kappe bekommen, wenn er die Leistung nicht gezeigt hat. Irgendwann hat er sie gezeigt, aber am Anfang noch nicht, oder? Und wenn du halt solche Klappen aufreißt, dann ist auch klar, dass sich gewisse Leute nicht geil finden, oder? Und das ist halt beim Granit so, und zwar die ganze Karriere, und die zieht auch durch. Das heißt ja eben, an der IM, wo es am Anfang nicht gelaufen ist und nachher, wo es dann gelaufen ist, dann ist er ja dann auch der, der wieder zurück schießt gegen die Medien. Logisch, auch zu einem gewissen Grad zu Recht, aber eben, er provoziert dann auch gerne. Er haut dann auch gerne nochmal drauf rum. Und dass dann die Medien oder allgemein gewisse Leute, die ihn eh nicht so gerne haben, dann halt das auch irgendwo durch aufnehmen, das ist ja dann irgendwo durch auch verständlich. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, er provoziert sicher auch nicht ungern. Ich glaube, auf dem Platz ist es sicher auch nicht anders. Ich weiß nicht, ob ich den Granit gerne als Gegenspieler hat. Wahrscheinlich eher weniger. Gut, wobei könntest du ihn vielleicht auch zu einer gelb-roten provozieren, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ich glaube, so ist er halt auch ein bisschen auf dem Platz teilweise, oder? Dass er halt das auch ein bisschen anzieht. Ob gewollt oder ungewollt. Also ich habe das Gefühl, zum Teil das Gefühl, es ist fast gewollt, ein bisschen, einfach, dass er nochmal so ein bisschen provoziert. Und so. Aber vieles ist auch einfach ungewollt. Also ich meine, das ist auch, der Alex Frey hat auch polarisiert. Entweder hast du ihn gehasst oder hast du ihn geliebt. Und warum genau, keine Ahnung.
Gut, der Alex Frey hat auch noch Rap-Lieder gemacht und so. Ich meine, dann ist auch klar, dass der.
Ja, aber ich meine, wenn sie rein. Aber wegen dem ist er nicht mal gehasst worden. Wegen dem hätte man ihn gehasst. Wegen dem ist er nicht gehasst.
Ja, ich kenne. In mir ist schon etwas kaputt gegangen, als er das gemacht hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube. Ich glaube, das ist. Eben, es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube. es ist. Ich glaube, das Problem mit seiner Art ist vielleicht auch ein Stück weit, dass er halt der Captain von der Schweizer Nazi ist. Wäre er Captain, keine Ahnung, von Schweden oder so, dann wäre es vielleicht kein Problem. Weil bei uns muss immer alles so korrekt sein, oder? Und jeder. Ich glaube, Zlatan Ibrahimovic, wenn er Schweizer gewesen wäre, wäre nie zum Zlatan Ibrahimovic geworden. Weil wir hätten es gar nicht zugelassen. So die. Oder weißt du, was ich meine? So, unsere Mentalität lässt das gar nicht zu.
Ja, aber ich
jetzt wird es tiefer psychologisch.
Ja, zum einen das. Das ist einfach so eine Küchenpsychologie, weil wir keinen Plan davon haben. Und zum anderen, das Zlatan Ibrahimovic ist auch nicht nur überall geliebt worden, oder? Das ist dann auch wie mit der Zeit gekommen, dass er dann auch noch mehr gehabt worden ist. Aber gerade in Schweden war er durchaus auch umstritten gewesen, eigentlich seine ganze Karriere schon. Also es ist nicht so, dass ihn alle zu Füßen legen. Und ein bisschen ähnlich ist es halt jetzt mit dem Granit auch. Gewisse lieben, gewisse weniger. Ja. Naja, also ja, ich glaube, wir sind uns einig, wenn man sportlich anschaut, ist es klar, dass man den Granit Xhaka durchaus noch brauchen in der Schweizer Nationalmannschaft. Aber wahr ist natürlich auch, und das ist jetzt auch nichts Neues, dass wir neben ihm noch drei weitere sehr gute zentrale Mittelfeldspieler haben mit dem Remo Flöhn, Dennis Zakaria und Schibel und so. Und das ist eigentlich auch keine neue Erkenntnis.
Absolut. Also das, und die haben ja den Job ganz gut gemacht. Ja, ich finde es noch gut, dass wir jetzt haben wir eigentlich gar nicht gross auf, oder sind wir gar nicht gross auf den Rufer rausgegangen, weil, oder darauf eingegangen, weil wir da mit dem Xhaka abgedriftet sind. Aber eigentlich ist ja das Gleiche, was beim Xhaka zutrifft, trifft ja dem Rufer zu. Er spannt. Es ist ja wirklich so, seit dem Team sagt, nein, ich schalte bei ihm weg und das andere, und dann gibt es aber auch recht viele, die sagen, er ist super. Also ich habe einen Kommentar bei uns gelesen, dass wir froh sein können, dass wir jemanden wie ihn haben, weil es könnte ja so sein wie beim typischen deutschen Kommentator, der keine Emotionen hat. Also, ja, leichtes Fragezeichen an dieser Stelle, ich weiss nicht, ja, wie du das siehst, aber...
Du weißt, wie ich das sehe. Zwar, dass ich es nicht so sehe wie der Kommentarschreiber. Aber ich glaube, der Unterschied ist noch vielleicht ein bisschen. Gut, es ist immer schwierig zu sagen. Also, wenn es objektiv ist, ist immer schwierig. Ich glaube, beim Kommentator ist es noch viel schwieriger. Ich glaube, beim Spieler können wir noch eher sagen: Hey, im Verein sportlich, Granit Xhaka hat in dieser Mannschaft grossartiges geleistet. Der braucht es weiter in dieser Mannschaft. Das muss man gar nicht gross diskutieren. Zaster Rufer ist immer schwieriger zum bemessen, weil er in dem Sinne ja auch keine Konkurrenz hat. Es ist nicht, dass eigentlich mal irgendein anderer darf einen Match von der Schweizer Nazi kommentieren und dann können wir dann noch den Vergleich ziehen, sondern wir sehen einfach einen oder hören einen, besser gesagt. Und der ist entweder. Also ich glaube, er ist einfach für so ein. Wie würde ich sagen? Für so ein Familienpublikum ist er wahrscheinlich relativ gäbig. Weil er geht zu ihm mit. Er erklärt die einfachsten Sachen. Mir erklärt er viel zu wenig, was effektiv passiert. Für mich ist es eben tatsächlich ein bisschen viel sehr stammtischig. Wenn jetzt meine Meinung zu ihm wissen, bin ich meistens nicht so Fan. Ist bei den Deutschen im Normalfall, auch nicht bei allen, aber bei vielen sehr anders, weil sie aber auch eine andere Kultur haben. Die Deutschen inzwischen gelernt, dass man halt auch bei der Fußballberichterstattung wirklich über Taktik redet, über Taktik richtig diskutiert und nicht nur sehr, sehr, sehr oberflächlich, ob es jetzt à la Verteidiger kommt rein für den Stürmer, oh, jetzt fangen sie von Mauern, obwohl du eigentlich siehst, dass sie einfach auf 5 Positionen umstellen und schlussendlich im Umkehrschluss vielleicht sogar offensiver sind als am Anfang. Das erkennt man dann nicht, man erkennt dann quasi nur den ersten Schritt und schaut dann gar nicht genau, wie es formiert ist und so weiter. Und ein bisschen so, das ist aber auch, glaube ich, so ein bisschen wie die Deutschen blöd gesagt erzogen worden sind im Fernsehen. Also dort haben sie den WM 2006, das ist, glaube ich, Jürgen Klopp Experte gewesen. Und der hat dort einfach schon taktische Sachen erklärt, die zu diesem Punkt extrem zweigen sind, wahrscheinlich für den grössten Teil vom Fernsehpublikum. Aber wenn man über viele Jahre halt mit so Sachen aufwächst oder ja, halt das mitbekommt, ist es ein bisschen anders als bei uns, wo das eigentlich fast gar nie passiert. Und darum kann dann vielleicht der Sascha Rufer selbst finden, es würde können, das weiß ich gar nicht. Aber darum kann er vielleicht auch gar nicht so krass darauf eingehen. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass das eben wirklich dann. Ja, mega häufig ist dann so die Mentalitätsfrage, ja weißt, die wollen einfach mehr und diese wollen mehr. Und, ah ja, aber meistens ist das nicht unbedingt, also klar, das spielt immer, hat immer einen Einfluss, wer mehr Laufleistung zeigt oder was weiß ich, wer mit Zweikampf gewinnt, aber ich glaube, vielfach geht es wirklich genau darum, wie funktioniert es taktisch, welche Mannschaften die wollen nicht so eine Überzahl und aus dem Grund spielen sie es einfach besser auf, vor allem aus diesem Niveau. Und ich glaube, das ist dann schon ein bisschen das, wo jetzt in diesem Fall dann halt auch häufig vergessen geht. Oder wenn es jetzt so irgendwie eben darum geht, ah ja, sie denken noch an ihre Autos oder was weiß ich. Eben, ich habe das Gefühl, in der Schweizer Berichterstattung geht eigentlich alle taktischen Sachen recht vergessen. Und das ist eben halt auch beim SRF so.
Und ich glaube eben auch, dass wenn du es mal so würdest machen, also ich glaube, weißt, es ist ja nicht so, dass du sagst, ja, wir möchten das nicht, weil dann erreichen wir nicht mehr die Breite von Leuten oder dann schauen uns irgendeine gewisse Leute nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das die Argumentation kann sein kann, weil ich glaube eben, wenn, ich glaube sogar eher, wenn du noch zusätzliche Expertise hast während dem Match, so, dann wirst du ganz viele Fußball-Nerd oder nahe Leute wirst wahrscheinlich begeistern mit dem und andere, ja, wo sich da, also wo das vielleicht nicht so bewandert sind, werden ja kaum wegen dem nachher den Match nicht auf deinem Kanal schauen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube auch, der Rufer hat sein Stilmittel gefunden und ich will dann nochmal betonen, ich finde ihn, also ich finde das auch manchmal ganz okay, was er macht. Es ist jetzt nicht, ich respektiere ihn absolut. Es ist einfach manchmal, das habe ich schon ein paar Mal angesprochen, was mich nervt, ist so, dass aus irgendeinem Grund vermischt er für mich manchmal so ein bisschen Kommentator da sein und gleichzeitig will er aber irgendwie auch noch der Experte sein. Und ich finde, das sind wie zwei Rollen. Ich muss nicht meine Meinung über Spiel muss er nicht mitgestalten. Das mache ich mir schon alleine, oder? Und bei ihm ist halt mega schnell so, ein gutes Beispiel ist jetzt die rote Karte gewesen, gegen den Nordir, wo er ja völlig aus dem Häuschen war, dass jetzt der Schiri viel zu wenig Fingerspitzengefühl hat bei dieser Aktion. Und dann wird er eben zum Stammtisch-Sessio, oder? Genau in diesem Moment. Weil er dann haut er einfach raus und übertreibt auch manchmal, keine Ahnung, ob das bewusst ist oder nicht bewusst. Wahrscheinlich, eben, ich glaube, er tut natürlich auch mit sehr vielen Emotionen kommentieren. Darum nehme ich an, er macht es nicht wirklich bewusst. Aber eben, das. Ich meine, im Nachhinein ist dann erst so die Überlegung aufgekommen, okay, könnte sein, dass der Schiri vorher ja schon zum Captain gegangen ist von den Nordiren und gesagt hat, hey, ihr könnt nicht die ganze Zeit, Zeitspiel betreiben. Und ich meine, im Nachhinein ist dann so ein bisschen wie, klar, gewisse Leute finden es vielleicht immer noch übertrieben, aber ich glaube, so der Grundtenor ist nachher schon eher so übergeschwappt, so ja, kann man halt schon auch mit der zweiten Gelben bestrafen. Weil
ich finde es schon auch hart. Mal.
Es ist ein harter Entscheid, aber ich finde, er ist in der Konsequenz in der Richtung. Und wenn ich jetzt nur am Sascha seinen Kommentar dazu gehört hätte, ohne vielleicht das Spiel gut zu kennen oder so, dann wäre ich felsenfest davon ausgegangen, dass das schon fast ein Skandalentscheid gewesen wäre. Und das ist er einfach nicht. Und das ist mir dann wie, da fehlt mir ein bisschen. Ich finde, wenn man die Schweiz kommentiert, als Rufer, dann natürlich tut man pro Schweiz kommentieren, aber ich finde, irgendwo. Wird doch die Grenze manchmal überschritten. Und das nervt. Das nervt mich. Da finde ich die Deutschen deutlich angenehmer, muss ich wirklich genau sagen.
Ja, und was ich noch finde, das ist, glaube ich, grundsätzlich ein bisschen, wo ich jetzt auch bei den deutschen Kommentatoren mich weniger daran genervt habe, ist, während der Euro mich extrem häufig genervt, wenn ich den Schweizer geschaut habe, wenn es zum Beispiel darum gegangen ist, knappe Offside-Situation, ja, nein, man weiß es nicht genau, man lässt weiterlaufen. Chance wird vergeben und nachher geht die Fahne rauf und dann dreht einfach der SRF-Kommentator am Rad, ja, dann pfeift doch gerade ab oder was auch immer, so in die Richtung. Und ich einfach so, Kollege, kennt ihr eigentlich das Reglement? Er muss weiterlaufen lassen, sonst hat er ein Problem. Also wenn es knapp ist, muss er ja weiterlaufen lassen. Und das hat mich so aufgeregt, weil sie sich jedes Mal bei dem genervt haben. Da bin ich einfach so, hey, habt ihr in den letzten 4 Jahren jetzt den VAR auch mal Fußball geschaut? Oder ist das einfach das erste Mal ever, wo ihr mit VAR Fußball schaut und nicht checkt, dass ihr jetzt so nicht im Regionalfußballplatz sind, wo halt der Schiri gerade selbst pfeifen, sondern dass es vielleicht einen Grund hat, wieso es weiterläuft. Also, das hat mich so genervt. Und auch solche Sachen, wo ich dann irgendwie einfach so, also mega häufig habe ich so den Eindruck gehabt, hey, die Kommentatoren, wo man halt so ein bisschen bei den, ja, gerade auch jetzt bei den Pay-TV-Sendern in Deutschland sieht und so weiter, die kommentieren halt so viel Match, dass die sich über solche Sachen irgendwie nicht mehr nerven, weil es halt einfach Standard ist. Und bei diesen habe ich das Gefühl gehabt, ja, bei diesen 5 Matches, die du jetzt das Jahr kommentiert hast, ist das vielleicht noch nicht vorkommt. Jetzt beim 6. Match regst du extrem über das aus. Aber das ist eigentlich vielleicht dann einfach die Handhabe, wie sie im Moment ist. Also zum Teil logisch, also jetzt gerade bei Schiri entscheidend, so, es gibt das Problem, dass nicht eine einheitliche Linie gefahren wird von der Schiedsrichter, egal in welcher Liga und so weiter. Es ist ja sehr schwierig zu machen. Aber gerade so etwas, das ist eigentlich etwas, wo ganz klar die Linie ist. Wenn es knapp ist, wird weitergelaufen lassen und dann wird halt nach der Aktion, egal ob Goal oder nicht, geht die Fahne rauf, wenn der Assistent das Gefühl hat, das ist Offside. Und dann tut man dann diskutieren, also beziehungsweise wenn es Goal ist, tut man diskutieren, sonst sicher nicht mehr. Und das ist eigentlich völlig gang und gäbe. Und dort hat es mich mega genervt. Bei solchen Sachen hat es mich dann genervt, wenn quasi der Kommentator irgendwie meinungsmachend sein will in etwas, wo eigentlich absolut auch nachvollziehbar und irgendwo durch auch richtig und schon schlicht das Reglement ist, oder?
Und er muss ja nicht meinungsmachend sein. Der Kommentator muss nicht meinungsmachend sein. Das ist überhaupt nicht wichtig. Ein gutes Beispiel sind zum Beispiel es gibt so den einen oder anderen Zone-Kommentator, den ich recht gut finde, der sich viel eher darauf konzentriert, mal irgendwie einen lustigen Wortwitz reinzubauen oder weißt du, so ein bisschen für Unterhaltung oder so für einen Mehrwert zu sorgen. Oder eben, gut.
Aber ey, das macht doch das SRF jeder Zusammenfassung. Das Spiel ist gegessen.
Das stimmt schon. Nein. Ja. Aber da gibt es einen klaren Unterschied. Als Live-Kommentator bist du natürlich. Das ist wie bei einem Rap-Battle oder so. Da musst du schlagfertig sein. Da musst du zu jeder Situation gerade einen passenden Spruch auf der Lippe haben. Und ich meine, Galvin Stettler, grosser Ehrenmann, so, macht top Zusammenfassungen, amix gute Sprüche drauf. Aber wie ist er gegangen? Ziege am Boden, das ist kein Littering, sondern eine gute Parade oder so. Richtig geil. immer noch ein All-Time-Best-of-Spruch. Nein, er macht gute Sachen, aber es ist schon nochmal eine andere Kategorie, wenn das Live-Kommentator willst so glänzen. Und ich habe keine Ahnung. Wir können ja nicht, wir müssen ja ehrlich sein, es ist eigentlich scheißegal, der Sascha wird weiterhin seine Stammtischräte schwingen und Und die werden ja nicht auf uns hören, aber...
Ja, ich habe jetzt gehofft, dass sie auf uns hören. Nein, ich glaube, wir müssen das Thema jetzt wirklich auch gar nicht ausweiten, weil ich glaube, wir sind wirklich in erster Linie ein Fußball-Schnurri-Podcast und nicht unbedingt ein Fußball-Kommentator-Schnurri-Podcast, keine Ahnung. Also wir müssen jetzt da nicht kommentieren, wie Kommentatoren kommentieren.
Aber wir dürfen natürlich auch Stammtisch-Parolen schwingen, weil wir sind keine Kommentatoren.
Ja, genau. Eben, wir können es natürlich, auch so wie wir jetzt so reden, wir können alles besser. Wir können auch immer alles besser als Fußballer, die man kritisiert. Das ist sowieso auch klar.
Nein. Aber weißt du was?
Im also Unterschied es, ist vielen anderen, es ist ein schwieriger Job, das muss man schon auch sehen.
Im Unterschied zu vielen
bist du nie beliebt.
Im Unterschied zu vielen anderen Sportjournalisten, die Fußballer kritisieren, shooten wir immerhin regelmäßig. Darum zwar auf überschaubarem Niveau, aber ich finde das manchmal, nimmt mich das schon ein Wunder, wie viele von unseren Berufskollegen überhaupt regelmäßig selber, oder ob sie überhaupt auf einem Platz gestanden sind als Kind. Ist schon nicht selbstverständlich.
Im Fall, ich habe bei vielen schon das Gefühl gehabt, dass gerade das zweite nicht der Fall war. Und ich glaube, ob du aktiv noch spielst oder nicht, ich glaube schon, dass es auch einen kleinen Einfluss hat. Aber ich glaube vor allem, ob du Fußballsituationen schon mal erlebt hast oder nicht, das spielt auch schon eine rechte Rolle irgendwo durch. Und ich habe bei gewissen auch schon das Gefühl, dass irgendwie schon mal Fußballplatz gestanden bist, die Situation schon mal erlebt hast, oder vielleicht schon mehr als eins erlebt hast, dann kannst du vielleicht auch ein bisschen mehr nachvollziehen, wie sich vielleicht auch der Spieler oder ja, der Spieler in dieser Situation dann fühlt oder so. Habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe mich aber im Fall auch schon gefragt, wenn irgendjemand zugeschaut hat, wo ich Match hatte, der bedeutend besser spielen kann als ich, habe ich auch schon gedacht, hey, was denkt jetzt der Doppel? Was denkt jetzt der, wie ich Doppel dort spiele? Und nachher am nächsten Wochenende ihn wieder kritisieren. Das ist so ein bisschen dieses Thema.
Oh Mann. Eben, aber das ist genau darum, wollte ich mal, müssen wir unbedingt mal unser Matchli zustande bringen, wo wir hier mit all diesen Leuten...
Matchli nennt es. Das ist ein richtiger Fight. Das ist ein richtiger Kampf in einem ausverkauften Stadion. Ja, wir haben da irgendwelche... Wie ist das gegangen damals, wo Nordkorea dabei war? Sind irgendwelche Chinesen eingekauft? Oder vielleicht wollen wir das auch machen, dass wir das volles Stadion haben. Aber
das gibt zwei grösste Ereignisse nach der WM. Fußballereignis wahrscheinlich.
Ja, wir müssen in dem Fall schauen, dass man das jeweils nicht im WM-Jahr macht, weil sonst...
Konkurrieren
sonst wird's wir. Einfach, ja. Sonst wird es einfach... Wird's einfach wir werden ja nicht da die UEFA um ihr das Geld bringen, oder?
Nein, um Himmels Willen, da haben sie noch zu wenig. Weißt,
da komme ich noch... Jetzt sind wir mit der WM und ich sage UEFA. Nein, das Niveau heute ist irgendwie nicht so hoch.
Ja, wir haben eine Woche Pause gehabt, die Leute verzeihen uns das. Die sind wahrscheinlich in erster Linie froh, dass wir überhaupt wieder mal etwas produzieren. Das ist man sicher von uns auch nicht gewohnt. Ich meine, wir haben ja eigentlich... Ich glaub,
wir haben eigentlich nie Pause.
Ja, wir haben einmal, nach irgendwie zwei, drei Monaten, bist du mal eine Woche Ferien, dort haben wir keine gemacht. Und das ist, glaube ich, das zweite Mal in der Geschichte vom Zweikampf-Podcast, wo es eine Woche keine Folge gibt.
Das ist schon krank. Alle anderen machen irgendwie so drei Monate Sommerpause und wir ziehen es einfach immer durch. Und teilweise halt einfach nicht so vorbereitet, wie vielleicht andere Podcasts das machen. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Vielleicht gibt es auch Podcasts, die ein bisschen mehr Vorbereitung brauchen. Aber ja, wir ziehen es einfach immer durch.
Das ist, da darf man ruhig einmal eigen... so Hymnen auf sich selber singen oder so. Und sich selber loben, das machen wir glaube ich, ganz gut.
Ja, das können wir. Wenn wir jetzt auch noch kurz eine Hymne auf die Schweizer Nazi singen, also bitte nicht Schweizer Nazi-Hymne singen, sondern wirklich einfach nur kurz auf die Spiele gehen. Oder wenn wir einfach sagen, gut gemacht, Murat, so können wir weiterfahren.
Hey, ich hab mir heute auch überlegt, wie fest wir da noch gross darauf eingehen wollen. Ich habe sie ja wirklich auch nur so passiv nebendran mitverfolgt. Das Einzige, was mich einfach wieder stört, kennst du das Phänomen so, wenn alle etwas geil finden, findest du so das Prinzip scheiße?
Ja, natürlich, ja.
Und mir geht es ein bisschen so um den Murat Yakin-Hype. Also ich finde es top. Ich finde den Murat top. Ich habe die Entscheidung gefeiert vom Verband. Ich habe Ich bin immer noch kritisch. Ich habe es einfach gut gefunden. Für mich, das passt irgendwie. Murat Yakin und Nazi passt. Aber was jetzt für ein Gesülze stattfindet, also ich meine, ich habe irgendwie noch einen Tweet abgesetzt am Sonntagabend, so Salzi und Muri One Love oder so, irgendwie in die Richtung. Du hast wirklich, also ich habe schon lange nicht mehr so einen verliebten Blick vom Salzgeber zum Murat Yakin nach dem Post-Spiel-Interview, so. Da hast du einfach gemerkt, der Salzgeber ist einfach froh, dass der Petkovic weg ist und dass er jetzt, der Murat, der passt ihm. Das ist,
Ja, es ist auch viel, also ich verstehe das irgendwo durch schon, es ist angenehmer mit dem Murat Yakin ein Interview zu führen als mit dem Petkovic. Ich glaube, das ist relativ unbestritten so.
Und der Blick hat irgendwie auch wieder so geschrieben, als ob jetzt dem, also klar ist der Start jetzt super gewesen, wobei das Spiel gegen Nordirland ist ein Gurkenmatch gewesen, also beide habe ich gefunden, auch nachher, wie schwer, dass man sich mit einem Mann da hätte in Überzahl, also da jetzt Pflicht erfüllt, fertig, nicht mehr und nicht weniger, und für das Litauen-Spiel zählt ja eigentlich genau das Gleiche, und es ist einfach für mich, es ist noch keine Grundlage dazu da, um jetzt irgendwie zu sagen, ja, der Murat Yakin hat jetzt alles richtig gemacht, oder ist jetzt das nächste Mastermind, oder ist irgendein Petkovic-Level, das ist alles viel, 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 viel zu früh.
Ja, natürlich ist es zu früh, aber das ist halt einfach auch ein Boulevard, oder, wo halt irgendwie wieder eine Geschichte muss zum Erzählen haben und irgendwelche Erkenntnisse muss liefern, wenn es nicht viel gibt. Da kommt man halt einfach zu solchen Erkenntnissen, oder? Ich glaube, ich bin nach wie vor ein bisschen skeptisch, weil ich halt einfach den Murat Yakin auch erlebt habe als Trainer. Er geht zu Luzern, wo es zwar super erfolgreich war, aber super defensiv und super unansehnlich. Ähnlich ist es zu Basel gelaufen. Und ich habe irgendwo ich habe das Gefühl, nach wie vor berechtigte Angst, dass es halt so ein bisschen in die Richtung geht, dass man halt Schweizer Nazi. Ja, zwar, also gut, eben, eigentlich gegen eine erfolgreiche Schweizer Nazi habe ich auch nicht viel. Ich habe einfach auch das Gefühl, es wird auch einfach unattraktiver. Und beim Petkovic habe ich geschätzt, dass er immerhin für attraktiven Fußball stehen wollte. Versucht, attraktiven Fußball zu spielen. Wiederum, eben, meine, wenn der Murat Yakin mit dieser Spielweise plötzlich irgendwie in einem Halbfinale oder so stehen sollte, dann sage ich dann auch nicht mehr. Aber grundsätzlich finde ich halt einfach, Murat Yakin Fußball ist selten sehr schön zum Anschauen.
Ja, und das hat mir
so viel
ja
attraktiver habe ich jetzt dieses Spiel auch nicht gefunden, in den letzten vier Spielen.
Das Einzige, was ich jetzt ich habe jetzt die Aufstellungen zum Teil noch interessant gefunden, die er gemacht hat. Gerade so Doppelspitze, was hat er gespielt? Embolo und Steffen. Also weißt du, so Sachen, das finde ich interessant. Find cool, dass er da ein bisschen Mut hat und manchmal auch.
Ich mag es auch Steffen mega gönnen,
dass absolut
er jetzt mal endlich wieder spielen darf, der Nazi. Auch wenn er jetzt im Club nicht mehr spielen darf, was natürlich auch ein komischer Zeitpunkt ist, dass er endlich wieder Nazi darf. Vorher hat er im Club immer gespielt und jetzt, ja. Aber du.
Ja, aber die Saison, also hat er ja meistens jetzt schon auch gespielt. Bei
ja, die letzten zwei Spiele ist er 90 Minuten ausgehackt bei Wolfsburg. Also von dort her hat er sicher auch schon bessere Momente gehabt bei Wolfsburg. Aber eben, ich mag es ihm gönnen, dass er jetzt den Nazi spielen und auch gut gespielt hat. Und Zuber ist sowieso auch ein Phänomen in der Nazi. Also egal wo, der schießt ja dann auch seine Gold zu Griechenland.
Das stimmt, das läuft ihm eben auch zu Griechenland. Das ist wirklich, ist ihm zu gönnen. Das freut mich. Und Embolo ist natürlich auch, ja, Er kommt langsam wieder auf die Uhren und das finde ich eh grossartig. Ich meine, es ist ja schon krass, der Typ ist erst 24 und eigentlich ist er schon so lange mit dabei, weil er einfach richtig früh richtig gut geworden ist. Aber ich habe das Gefühl, der Weg von ihm, der kann noch weitergehen, der kann noch höher gehen. Ich glaube, jetzt geht es nur noch darum, konstant das abzurufen, was er jetzt gezeigt hat in den letzten paar Einsätzen.
Ja, sicher, ja. Ja, also ich meine, der Brill, dass der kann shooten, das wissen wir. Jetzt hoffen wir, dass man das auch noch ein Konstanz hinbekommt. Und vor allem auch einfach ein bisschen die Wert. Er hat ab für Stürmer immer noch zu wenig Wert, also was Goal und Assists angeht. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie schaust, jetzt auch bei Gladbach hat er irgendwie 79 Spiele, 15 Goal, 15 Assists. Das ist okay, aber halt nicht mehr, oder? Und es wäre halt cool, wenn er dort hinkommt, dass er auch wirklich auch regelmäßig den Goal schießt. Wenn er als Stürmer spielt, dann gehört das halt irgendwie schon auch dazu.
Ich werde bei ihm manchmal auf die Gedanken nicht los. du siehst einfach immer wieder, er leitet sich, er hat manchmal macht das so ein bisschen wie der Oberlin, oder? Er leitet sich den Ball mega weit vor, weil er einfach auch irgendwann kommt er so in ein Tempo rein, wo ich so das Gefühl habe, ich kann den Ball nicht mehr ganz kontrollieren. Und dann passieren manchmal mega unvorhersehbare Sachen. Und im Gegensatz zum Oberlin gehen es zwar vermehrt auf, aber es ist trotzdem, habe ich manchmal so das Gefühl, wenn er es dort noch fertig bringt, auf seiner maximalen Pace den Ball besser unter Kontrolle zu behalten, dann wäre er on top. Also dann wäre er zu gross für Gladbach, definitiv. Aber ich weiß nicht, ob er das noch zustande bringt in seiner Karriere. Aber sag niemals nie.
Ja, ich glaube, damit hätten wir jetzt auch noch die kleinsten Themen der Schweizer Nationalmannschaft abgehakt. Jetzt haben wir wirklich noch viel geredet. Ich habe mich übrigens in den letzten Tagen vor allem um die U21-Nazi kümmern. Die machen auch gute Fallen. Ich finde dort dann auch die Offensive. Kann man sagen, man kann sich freuen. Es kommen immer noch ein paar Talente noch.
Sofern man sich natürlich auf Nationalmannschaftspausen Unterbrüche freut. Ich bin froh, dass es mit dem Clubfußball wieder weitergeht am Wochenende.
Hey, geht mir auch so. Welches Spiel ist das, wo dich jetzt gerade drauf freust?
Ja, das ist ja schwierig, weil ich noch nicht auf den Spielplan geschaut habe.
Ich dachte, ich mache jetzt noch so einen schönen Smooth-Übergang und nachher, ich weiss es selber ehrlich gesagt auch nicht ganz.
Ich darf am Wochenende wieder mal tippen, das freut mich. Ei.
Ich habe wahrscheinlich bei den letzten paar Tippen auch die Hälfte mal mindestens vergessen. Tut mir übrigens leid, alle unsere Follower auf Instagram, irgendwie ist das mit dem immer dran denken als tippen. Es ist gar nicht so einfach. Vergiss es jeweils wieder.
Es ist eben schon einfach. Gut, es ist einfach ein viel beschäftigter Herr. Ja, deine Luzerner kommen wahrscheinlich wieder aufs Dach über, da wird weniger spektakulär.
Ich hoffe es nicht. Nein, aber vor der Bundesliga muss man sicher hinschauen. Ich bin
am Sonntag Schweizer Spiel.
Leverkusen, Bayern und das wird wahrscheinlich genauso rauskommen wie letztes Jahr. Magst du dich noch erinnern? Spitzenspiel Leverkusen.
Ja, mega bitter, kurz vor Weihnachten. Mega bitter. Leverkusen 1-0 in Führung. Ich glaube, es war Aranguiz oder so. Und nachher der.
Das ist gut. Und nachher, also ich wüsste jetzt gerade nicht mehr, ob es Aranguiz war, aber es ist sehr gut möglich.
Ja, ich habe es gemeint. Und vor allem ein mega Hütternis war, das Goal von Leverkusen. Und nachher hat dann Bayern irgendwie das 1-1 geschossen und am Schluss gibt es so ein richtig dämliches 2-1 für Bayern. Da bin ich huere sauer gewesen. Und das war der Initiator für die Entlassung vom Bosch, weil nachher ist irgendwie alles zusammengebrochen. Bis zu dem Spiel sind es mega gut gewesen und nachher ist alles zusammengebrochen. Das heisst,
sie sind ja auch erst in diesem Spiel, oder? Und übrigens, das Goal hat der Schick geschossen, aber sonst Spielverlauf sehr gut wiedergegeben.
Ja, fast gleich, Aranguiz
und Schick. Und die zwei Goal von Bayern, wer hätte ich geschossen?
Also der Lewandowski hat sicher das 2-1 geschossen.
Ja, beide gemacht.
Okay. Ja, vielleicht ist das jetzt für Jerry der Test. Nein, ich habe das Gefühl, ganz ehrlich, es ist, also langsam wird es unheimlich mit dem Jerry. Das ist nicht normal. Der hat den Laden im Griff und das nach irgendwie so wenig Wochen. Und ich habe das Gefühl, also, boah, es ist wirklich, Köln, was in Köln und in Leverkusen passiert, das überrascht mich wirklich eigentlich fast auf gesamteuropäischer Bühne am meisten. Weil dass ein neuer Trainer kommt und das Team so schnell im Griff hat, den Verein im Griff hat, die Fans begeistert. Und weil, es sind ja komplett andere Typen auch, der Baumgart und der Jerry, oder? Aber ich finde einfach, wie kannst du einen Trainer wie der Jerry nicht sympathisch finden? Ist einfach er ist halt so viel. Ich habe das Gefühl, er verkörpert einfach so Ruhe und akribische Arbeit und ja, einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht auch so ein bisschen gesunde Arroganz auch. Das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, es hat Leverkusen genau gebraucht und ich meine, es ist eine enorm talentierte Mannschaft. mit sehr schnellen Spielern und es ist alles dazu da gewesen, um eine Spitzenmannschaft daraus zu formen. Und dass das jetzt einfach auf Anhieb so gut läuft mit ihm, nachdem sie auch, also wenn man jetzt die Rückrunde von Leverkusen siehst, letzte Saison, das ist wirklich, da hast du jetzt genau gewusst, woran das bist. Sie haben da dort noch, hilf mir schnell, sie haben dort noch den Trainer ausgeliehen vom DFB. Der hat es auch nicht so schlecht gemacht, aber, also ja, es ist schon, hast du schon auch wieder, immer wieder so ein bisschen Rückschläge gehabt und so. Da hast du einfach gemerkt, da ist, der Drive ist irgendwie nicht richtig um. Es ist so, es ist okay, es kann funktionieren an einem guten Tag und an einem schlechten Tag ist es wieder zusammengebrochen. Und jetzt unter dem Jerry ist es einfach, es läuft und es läuft wie geölt und geschmiert. Und das, da habe ich ganz, ganz tiefen Respekt davor und ich frage mich an dieser Stelle wirklich, was denn so nächste Stationen nach Leverkusen könnten sein für einen Jerry Seoane. Also klar muss er eine Saison auch noch ganz durchbringen. Das ist ja das sogenannte Labbadia-Syndrom, dass man nur eine halbe Saison gut ist und nachher zusammenbricht. Das kann ja auch sein, dass Jerry das jetzt wieder fährt. Aber ich wette jetzt eine Kiste Bier drauf, das passiert nicht.
Ich wette nicht dagegen. Noch ganz kurz, du hast ja vorhin meine Hilfe, weil es war der Hannes Wolf, der
ja, genau,
ausgeliehen hat, wo sie dann nicht ganz sicher waren, ob sie ihn fix anstellen, was sie sich dagegen entschieden haben. Ich finde, wenn man jetzt den Vergleich macht, Leverkusen und Köln, ist schon sehr eine andere Ausgangslage, weil Leverkusen hat ein extremes Potenzial, das hat man auch schon gewusst gehabt, vor der Saison, das hat man auch schon letzte Saison gesehen. Eben, wie gesagt, bis zu den Weihnachten sind sie erst in der Bundesliga. Ist damals nicht wirklich die Hälfte der Saison gewesen, sondern nur 13 Spieltage, aber immerhin. Und dass die Mannschaft, eben vor allem jetzt durch das, dass noch sehr viele Junge nachkommen, dass es ist ein brutal junges und unglaublich talentiertes Team, das der Jerry hat, einmal abgesehen davon, dass er sicher nicht der unfähigste Trainer aller Zeiten ist. Nein, aber es ist wirklich einfach auch ein super talentiertes Team, wo du, wenn du es ein bisschen gescheit aufstellst und eine gescheite Philosophie an den Tank ist, dann kommt das halt so raus, dass man zum Beispiel das Arminia Bielefeld problemlos 4-0 wegklopft. Es ist aber nicht so, dass jetzt alles schon irgendwie mega krass ist im Vergleich zu der letzten Saison. Oder einfach auch also sie haben einen Schritt gemacht, ganz klar, und es funktioniert auf Anhieb sehr gut, aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass es eine Mannschaft ist, die total verunsichert ist. Bei Köln ist es ganz anders. Köln ist wirklich einfach eine total verunsicherte Mannschaft gewesen, die jetzt einen Trainer hat, der ihnen plötzlich sagt, hey Kollege, du kannst einfach shooten. Das ist sehr cool, schon nicht ganz so gewesen, und darum bin ich jetzt auch gespannt, ob er das wirklich durchziehen kann, hängt halt auch davon ab. Weil es ist halt, Leverkusen ist halt so eine Mannschaft seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich. Also, was sind es? 2002 sind sie im Champions League-Finale damals gegen Real und dort haben sie, glaube ich, jeden Vizetitel geholt. Halt einfach nie irgendeinen Titel, darum sind sie auch Vizekusen. Das ist ja genau das, die Mentalität von diesem Club, wo jetzt nicht so mega gross ist, halt auch nicht die absolut grösste Fanbase, nicht die grösste Zuschauerzahl. Es ist alles so ein Dürfen und nicht ein Müssen. Und durch das macht man dann immer wieder ansprechende Halbsaisons, spielt vielleicht so ein aber mit. Und nachher kommen halt die grossen Clubs, sagen jetzt mal wie Bayern, Dortmund, vielleicht sogar auch Leipzig, die sagen, hey, unser Anspruch ist Meister zu werden. Und sie sind dann so ein bisschen dabei, vielleicht noch am Anfang in diesem Rennen und irgendwann, oder wenn es sehr gut läuft, sind sie mal dabei. Und irgendwann lassen sie sich dann abhängen, weil es dann halt einfach irgendwie die ganz grosse Wille gleich nicht da ist. Und ich bin gespannt, ob er schafft, die Mentalität ein bisschen zu verändern von dem, ja, Vizetitel ist auch okay, zweit werden ist auch okay, der zweite ist der zweite Sieger. Das Gegenteil von Mia San Mia von Bayern, wo bei Leverkusen irgendwie drinnen ist. Und ich bin gespannt, ob er, der ja wirklich brutal ehrgeizig ist und das sicher nicht so anschaut wie viel im Umfeld von Leverkusen, ob er es schafft, die Mentalität dort ein bisschen zu verändern und dass man halt wirklich auch mal eine Saison konstant gut durchspielt. Bei Leverkusen ist es wirklich so eine Phase, wo man denkt, boah, die sind ja brutal und nachher längst zum Teil nicht mal für die Champions League und du weißt irgendwie gar nicht genau warum, oder? Und das ist genau aus dem Grund, weil es da halt eben nicht die ganze Saison über auf dem Niveau ist, wo es eigentlich könnte sein.
Das wird auf jeden Fall ein Kunststück, das zu verändern. Es ist, wir dürfen gespannt sein, aber ich glaube, er ist auf jeden Fall, ich traue ihm relativ viel zu dort. Es ist wirklich die Frage,
die Frage eigentlich nur, wie lange, also ja, eben, wie ja, lange das Kader wirklich zum Bayern bis zum letzten Spieltag fordern. Ja, ich denke, schlussendlich würde ich es ihnen zutrauen, sogar diese Saison vor Dortmund abzuschliessen. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das kann passieren.
Bist nicht du der gewesen, der sich noch Anfang Saison da voll als Dortmund Hype Train wieder mal
empfunden? Ja, immer gut sein. Immer Anfang Saison.
Ohne. Hat sich auch etwas da in der Zwischenzeit?
Ja? Nein, das stimmt nicht. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass gerade zum Beispiel ein Spieler wie der Malen noch nicht ganz gezündet hat. Jetzt, glaub, vor der Länderspielpause hat er ja so ein bisschen sein Breakout-Spiel in der Champions League. Wenn das natürlich jetzt auch besser kommt, dann mag man vielleicht auch mal es besser verkraften, wenn zum Beispiel ein Haaland ausfällt. Darum, Dortmund jetzt da abschreiben, würde ich jetzt nicht. Aber ich glaube, also ich bin, weißt du, ich habe das Gefühl, Dortmund kann sich, also der Start von Dortmund bis heute würde ich jetzt so plus minus als durchzogen betrachten. Oder als nicht perfekt. Und das lange nicht.
Gleich,
das
ja, lange nicht. Sie sind gleich nur, wenn du wieder so anschaust, musst du sagen, hey, sie sind gleich nur ein Punkt hinter Bayern und Leverkusen, oder?
Ist klar.
Und wenn du sagst, hey, es ist noch nicht alles perfekt, dann ist es vielleicht gar nicht so ein schlechter Start, dann kannst du immerhin noch steigern, anstatt dass du schon die obere Grenze bist. Schön finde ich natürlich, dass Freiburg noch ein Meisterrennen ist. Immer gut.
Ja, das ist ja Weltklasse. Mit dem, über das schön sprichst du es an, aber das habe ich eigentlich sowieso mit dir noch anschauen. Einfach noch schnell zum vorherigen Ding ist so, weißt du, die Chance, so, dass Dortmund an einem Spieltag stolpert gegen einen Gegner, den man klar muss schlagen muss, ist irgendwo, ich würde es jetzt mal so relativ hoch, 15-20% einstufen. Und bei Bayern ist es einfach maximal bei 10, wenn nicht drunter. Und ja, das darum, je länger halt die Saison geht, desto eher, ja, oder weißt du, in der Summe braucht darum Dortmund einfach einen perfekteren Start, damit das Selbstvertrauen besser wird, damit die prozentual Chancen halt auch runter sinkt, so wie das beim Klopp zum Beispiel war. Oder Favre hat auch mal eine recht gute Saison gehabt, und es gab von Anfang an durchgestartet sind. Das ist dann, wo so im Winter eingebrochen sind. Ich habe gemeint, das war das zweite Jahr. Ja, darum.
Kann gut sein, ich könnte es nicht mehr genau sagen.
Dortmund hat für mich den Saisonstart verpasst, den sie gebraucht hätten, zum Meister werden. Weil, aber ja, du, wer weiss, vielleicht tut jetzt der Rose seine Wundermittel auspacken und wird dann nach der Winterpause gut, die haben ja kaum Winterpause, aber wird dann nach dieser kurzen Pause mit einer ganz anderen oder mit einer noch besseren Mentalität auf den Platz kommen. Wir werden sehen, Freiburg, gutes Thema, grossartiger Abschied, ich weiß gar nicht, haben wir nicht darüber geschwätzt, Stadion an der Dreisam. Das Dreisamstadion ist Geschichte. Ich war selber dort gewesen.
Aber ja. Nicht am letzten Spieltag, oder schon?
Nein. Ich glaube nicht, dass ich da noch Tickets verwünscht hätte. Und ich hätte
natürlich also alle Hörerinnen und Hörer, die nie da waren, sind, haben etwas verpasst. Können es leider nicht mehr nachholen.
Ja, also wir hören schon nicht dorthin.
Ja, aber ja. Aber jetzt sind sie halt im Europaparkstadion.
Was macht das mit dir, wenn du den Trainer von einer Mannschaft so siehst, so emotional im Stadion, nach dem Schlusspfiff, man hat noch einen sensationellen Sieg eingefahren gegen ein brotloses Augsburg und nachher geht er noch auf die Tribüne und stimmt noch Fangesänge an und es wird einem warm ums Herz.
Es wird einem warm ums Herz, vor allem, weil es nicht irgendein Trainer ist. Ich glaube, das macht halt noch ein bisschen mehr. Wenn man halt auch die Geschichte von Christian Streich kennt, man weiß, was er für ein Typ ist, man weiß, was er für eine Verbundenheit mit dem Club ist. Ich bin mir 100% sicher, er hat schon 55'000 Angebote ausgeschlagen von Clubs, die ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hätten. Aber er sagt, hey, Freiburg, da gehöre ich ein. Also ich hoffe es schwer für ihn, dass er das eine oder andere gute Angebot auf dem Tisch gehabt hat, das er aber abgelehnt hat.
Er hat mal darüber geschwätzt, aber er hat nichts Konkretes gesagt.
ich kann mich eben auch so schwierig erinnern, dass bei Kicker mit der Zone das gefragt worden ist, aber es nur so halbpatzig beantwortet hat. Wie auch immer, er ist halt wirklich ein spezieller Trainer, halt ein sehr emotionaler Trainer, einer, der sich wirklich identifiziert mit dieser Region, mit dem Club, mit dieser Stadt. Und ich glaube, darum macht es bei mir noch ein bisschen mehr, als wenn es jetzt einer ist, wo du sagst, ja, vor einem Jahr bist du noch beim Konkurrenten XY gewesen und vor zwei Jahren bei dem und diesem. Also ich sage jetzt, wenn der Bruno Labbadia so brüllt hätte, dann hätte ich so gefunden, so, ja, das ist jetzt wirklich so emotional.
Brauchst du ein Nasentüchli?
Beim Christian Streich, glaube ich. Und ja. Dort finde ich es natürlich sehr schön. Fußballromantik pur.
Absolut, absolut. Nein, das ist wirklich. Sind sehr emotionale Szenen, die mich auch mitgenommen haben. Und auch generell, Freiburg, das ist einfach so geil, wie das funktioniert. Und dass das auch so erfolgreich funktioniert. Da ist so unglaublich viel Herzblut dahinter. Und so viel. So, es wird halt wirklich auch Erfolg generiert mit sehr wenig Geld, mit sehr viel smarten Köpfen hinten dran. Und da ist, es ist schon. Also, ich frage mich schon, wird das echt einst nach der Streich-Ära, wird es. Wird's, also die eine Frage, wird es überhaupt mal noch so Charakter geben im Fußball? Haben so Charakter überhaupt noch Platz im, sag ich mal, modernen Fußball, wo alles so von schnellen Entscheidungen und viel Geld beeinflusst wird? Das sind ja so Typen wie er, sind ja schon sehr, wie sagen wir dem, ein vom Aussterben bedrohte Trainerart. Und ich bin einfach geniessen, solange er noch da ist. Also solange er noch aktiv ist als Trainer.
Ja, sicher. Also sicher eher eine ungewöhnliche Karriere jetzt von ihm. So lange treu bleiben. Aber ich glaube schon, dass es die Typen noch gibt. Es ist immer so die Frage, ja, wird es sie wieder geben? Das hat man vielleicht damals in Freiburg sich auch gedacht, wo der Volker Finke gegangen ist. Nachdem er, wie viele Jahre, vom 91 bis 2007 Trainer war bei Freiburg, da hat man auch gedacht, boah, jetzt werden wir irgendwie wie alle anderen Bundesliga-Clubs sein, die alle Jahre neu haben. Und seitdem haben es genau drei Trainer gehabt, zwei kurz und einer ist sehr lang. Und das zeigt halt dann schon auch ein bisschen etwas aus, dass das halt auch irgendwo durch den Club ist, wo das auch irgendwo durch einen anzieht, wo man dann vielleicht auch gerne bleibt oder gerne länger bleibt. Und ich glaube, dass. Also so Typen, ich meine, du hast jetzt gerade den Baumgart angesprochen, klar, er ist jetzt weggegangen von Paderborn, ist jetzt zu Köln, ist vom Typ her aber nicht ganz unähnlich, finde ich, so ein bisschen auf eine andere Art und Weise natürlich, aber sicher auch sehr Kultcharakter. Und ich glaube, das wird es auch in Zukunft geben. Also ich glaube, gerade auf der Trainerposition kannst du dir das halt auch viel mehr noch erlauben. Bei den Spielern kann man die Diskussion von mir aus so halb führen. Gibt es dann die Charakterspieler, die halt das Maul aufmachen, die trauen zu sagen, was sie denken und so weiter. Beim Trainer gehört es halt fast dazu, dass du halt deine Meinung musst können äußern. Du hast nicht Vorgaben irgendwie von oben. Also natürlich hast du einen Vorstand, einen Sportchef oder keine Ahnung was über dir. Aber du musst es letztendlich selber tagtäglich die Arbeit leisten. Als Spieler kannst du ja noch viel mehr vom Trainer führen lassen. Und ich glaube, die Trainer, die Kulttrainer, die wird es schon in Zukunft geben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich möchte einfach noch schnell deponieren. Eben den Vergleich halt immer mit denen, ja, es hat es ja schon früher, oder weißt du, der Volker Fink hat es gegeben. Also klar, Freiburg ist sicher ein Ort, wo so Trainertypen angezogen werden. Das stimmt, aber ich glaube einfach, schlussendlich wird ja auch ein Streich am sportlichen Erfolg messen. Und,
natürlich.
Er tut natürlich ganz klar, er ist overpace, aber weißt, am Schluss, wenn er jetzt, er ist einmal abgestiegen, sie haben am festgehalten, wieder hochgestiegen. Aber wenn jetzt Freiburg so eine Liftmannschaft gewesen wäre, dann hätte man vielleicht auch irgendwann mal gesagt, du, los.
Aber eins hat es mitgemacht, aber ich glaube nicht, dass er mehr als eins können absteigen, oder?
Ja, genau. Und was ich einfach damit sagen ist so, es ist, der Volker hat früher, bis, also 2007, das ist einfach noch eine andere Welt gewesen, oder? Es ist einfacher gewesen, mitzuhalten, sage ich jetzt, weil einfach auch die Schere immer mehr innerhalb von der Liga auseinandergeht. Und ich finde, was jetzt einfach der Streich macht, mit relativ geringem Budget sich so gut immer wieder können zu behaupten in der Liga, das ist schon recht außergewöhnlich. Einfach auch, weil wenn man das Potenzial von Freiburg, du musst nur schon Köln und Freiburg vergleichen. Ich meine, das sind eigentlich, tabellarisch sind sie immer relativ nahe beieinander die letzten paar Jahre. Aber eigentlich ist Köln ist dreimal der grösste Verein wie Freiburg. Oder? Das muss man sich auch einfach bewusst sein. Freiburg ist sehr, sehr ein kleiner Verein.
Natürlich. Nein, also was er leistet, ist natürlich absolut herausragend. Das ist gar keine Frage. Ich bin gespannt, was jetzt zum Beispiel zu Mainz passiert, wo auch sehr eine gute Entwicklung ist, auch ähnlich vergleichbarer Club, wo in den letzten Jahren eigentlich, also seit dem Tuchel-Abgang, also schon eigentlich schon im Klopp-Abgang hat man sehr lange nachgetraut, im Tuchel hat man lange nachgetraut. Und seitdem ist man eigentlich nicht mehr so richtig auf die Bank, wo er trotzdem immer in der Liga halt geschafft. Das spricht auch für den Verein, weil es hätte ich sagen, ein bisschen grössere dann verwünscht, die dann haben müssen. Und ich habe das Gefühl, mit dem Bo Svensson hat man einen ähnlichen Typ. Also ist natürlich nicht der gleiche Typ wie jetzt der Streich, ist aber auch einer, der auch als Spieler noch bei Mainz gespielt hat, bei Mainz eigentlich angefangen hat mit dem Trainer sein, dann einen kurzen Umweg gemacht über Liefering, wo er dort können Cheftrainer sein und zurückgekommen ist und jetzt halt das funktioniert, das hat Hand und Fuß und das ist halt auch irgendwo durch eine andere Identifikation vielleicht rum von ihm mit dem Club, weil er halt so lange schon dort war. Eben, der Spieler hat irgendwie von 2007 bis 2014 dort gespielt, nachher direkt Trainer wurde. Das hast halt einen anderen Bezug dazu. Und ich glaube schon, dass das irgendwie noch etwas anderes macht und das wahrscheinlich durch das, auch wenn jetzt eine Krise sollte kommen irgendwann, dass er durch das auch ein bisschen fester im Sattel sitzt, wie es im Streich auch war. Oder? Du tust nicht gerade den Trainer austauschen, wo du weißt, der identifiziert sich jetzt auch voll mit dem Club und so weiter. Und du eigentlich auch weißt, der hat es getroffen. Oder? Und ich glaube, aber schlussendlich ist natürlich immer das Resultat, das müsste stimmen. Bei gewissen Vereinen, wie dem FC Sion, noch ein bisschen mehr. Bei gewissen Vereinen wie Freiburg geht es vielleicht auch noch ein bisschen mehr ums Menschliche.
Ich merke, du wolltest ja schon eine Überleitung anzünden, aber ich wollte einfach noch schnell zum Bo Svensson sagen, so ein kleiner Tipp am Rand jetzt da aus unserem Nischen-Podcast, wenn ihr Erfolg wollt haben im Fußball, machen wir momentan irgendetwas mit denen, weil die wissen irgendwie gerade momentan, wie man Erfolg hat.
Das kann man sagen, ja.
Es ist schon krass. Also, es ist schon krass. Vielleicht zum da noch schnell zu erklären, was ich damit meine. Für all die, die es jetzt noch nicht ganz begriffen haben. Aber eben, also, wenn du jetzt schaust, die dänische Nationalmannschaft, was ist sie? Sensationeller Auftritt an der EM bis ins Halbfinale. Jetzt haben sie 8 in der WM-Quali 8 Spiele, 8 Siege, kein Gegengoal. Klar, Gruppen ist überschaubar, aber muss ja dann zuerst mal die kleinen Nationen ausschlagen. Hat zum Beispiel die Schweiz gegen Nordirland auch nicht geschafft im Hinspiel. Also muss man sicher einfach den Hut ziehen und unglaubliche Leistung. Und ich frage mich wirklich ein bisschen, was ist mit dieser Mannschaft los? Also weißt, wie können die Dänen so souverän sein? Weil das ist jetzt nicht. Also ich glaube, die haben einfach einen unheimlichen Teamzusammenhalt und wachsen einfach über sich drüber aus, oder? Anders kann ich mir das fast nicht erklären.
Ja, das ist es so. Jetzt habe ich gerade gesehen auf meinem Handy, dass Zweikampf ein Bild von mir geliked hat. Ich weiss jetzt nicht, wer das war.
Ja, ich wahrscheinlich. Weißt, ich chill langsam Nattel. So.
Wäre der Podcast. Aber ich ja auch, oder? Aber ich habe natürlich alles zugelassen, wie immer. Nein, Dänen machen das sensationell. Das
gell? Die möchten auch noch gut, die Dänen. Die möchten auch noch gut. Ist ein sympathisches Volk.
Die haben noch den Hype wirklich mitnehmen oder von der Euro, wo sie dann entfacht haben. Das ist sicher schön. Ist nicht zu gönnen. Wolltest du noch kurz über Sio reden oder sagst du, ja komm.
Die haben halt keinen Dänen. Die haben halt keinen Dänen, darum sind sie langweilig.
Ja, das ist wahrscheinlich das Hauptproblem am FC Sion, oder? Jetzt wäre die Chance rum gewesen, um einen Dänen einzustellen, dann hätte man es wieder nicht gemacht. Das ist natürlich auch doof.
Die hat einfach keine Ahnung von Fußball. Der sollte mal uns auf eine Flasche Fondant, sagt man Fondant. Ja, Fendant. Uns auf eine Flasche Fendant einfliegen lassen mit seinem
Privathelikopter. Sie sind sicher nicht Fendant, oder schon?
Nein, man sagt Fondant oder so. Aber ich habe Angst davor, dass ich es Französisch falsch ausspreche.
Und du sagst einfach schon bewusst falsch. Das finde ich natürlich auch gut. Legitim.
Aber ich habe, es gibt eben rote und weiße. Oder ist das nur weiße? Ich weiß es gar nicht. Ich habe eben nur gerne. Ich habe Rotwein nicht zu gerne. Ja, das soll uns einfliegen. Und dann schauen wir. Gut, du musst wahrscheinlich mit mir reden. Ich kann nicht so gut Französisch.
Ja, also ich rede schon mit dem.
Aber die Entscheidung war ja gar nicht so schlecht gewesen, jetzt mit dem Tramezzani.
Nein, ich glaube, der Tramezzani ist natürlich jetzt halt wieder einer. Ich komm, was ich nicht so draus komme. Also ich meine, der Tramezzani ist sicher ein guter Trainer. Also ich habe schon gedacht, damals, wo er extrem erfolgreich mit Lugano war, also das, was er damals mit Lugano geleistet hat, ist ja überragend gewesen, relativ kurz, aber brutal überragend. Und nachher wieder Trainer bei Sio und dann läuft es nicht gerade und dann spickst du gerade raus, obwohl du eigentlich weißt, dass es ein guter Trainer ist. Das ist das, was ich irgendwie nicht verstehe. Nachher geht er weiter, du hast in der Zwischenzeit wieder etwa 4 Trainer entlassen. Irgendwann sagst du, also gut, Tramezzani, probier es nochmal. Da ist ja nochmal 13 Trainer an der Seite gestanden. Nicht mal so mega erfolglos, also nicht mega erfolgreich, aber jetzt auch nicht ganz absolut schrecklich. Hat man ihn wieder geschickt und jetzt beim dritten Mal, jetzt passt er plötzlich zum FC Sion. Also ich komme einfach nicht, ich komme bei der Denkweise nicht raus. Das ist absolut sicher eine gute Wahl. Aber ich halte ihn eigentlich relativ viel von ihm als Trainer. Ehrlich gesagt, einfach auch noch immer ein bisschen noch eben von dem Lugano, der sehr erfolgreich war. Bei Nicosia war er übrigens sehr relativ erfolgreich und bei Hajduk Split. Dort hat er sehr, glaub, zumindest wenn man den Punktenschnitt anschaut, relativ erfolgreich gemacht. Gut, wahrscheinlich haben die Hajduk-Split-Trainer immer einen guten Punktenschnitt. Aber irgendwie, ich komme halt nicht raus, so dass man irgendwie immer wieder den Trainer schickt, um nachher wieder den gleichen holen. Aber sie gehen ihm halt langsam aus am Gossetem. Man muss halt immer wieder auf den gleichen zurückkommen, weil so viel neu tun sich das halt dann auch nicht an.
Es ist einfach, ich glaube, was halt schon smart gelöst ist, oder was smart an dieser Lösung ist, so muss ich formulieren. Der Tramezzani, der kennt die Mechanismen innerhalb von dem Verein. Und
ich bin nicht überrascht, wenn er wieder muss gehen.
Ja, eh, genau. Und
wahrscheinlich, Mensch nimmt er sich eine Wohnung oder sogar ein Haus oder dann halt doch einfach ein Hotel.
Nein, der Samuel Burgener vom Podcast «Dritte Halbzeit» hat letztens, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich ein Witz war, oder es könnte ja tatsächlich auch wahr sein, aber er hat gemeint, ja, wahrscheinlich läuft irgendwo noch ein Mietvertrag vom Tramezzani im Wallis. Darum glaube ich, würde ich jetzt mal da, ich meine, der Burgener ist selber von dort unten, also
der ist von dort, der weiss das. Vielleicht ist er der Vermieter vom Tramezzani. Darum ist er neuer
informiert. Er lässt ihn bei sich auf der Couch pennen. Da hat er immer noch gute Insights. Ich glaube, das kommt... ich glaube schon, dass sie ganz ehrlich gut sind. Du weißt, ich lache gerne mit dir über den CC, aber ich glaube tatsächlich schon auch, dass er ein bisschen altersmilde geworden ist in der letzten... Ja, die Corona-Phase, die ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Ich glaube, er weiss, dass er auch nicht mehr die Energie hat, um den Verein ewig lang selber zu führen. Ich glaube eben da mit dem Gelson Fernandes, ich glaube, das war schon ein klares Zeichen gewesen, dass er den Verein gerne kompetente Hände übergeben würde. Und darum kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt vielleicht auch ein paar Leute ihm gesagt haben, look, gib dir nochmal eine Chance, der ist wirklich gut. Und vielleicht wird das ja jetzt eine ganz grosse Love Story. Ich glaube, Sio hat tatsächlich die Klasse im Kader, um eine durchschnittliche Superliga-Mannschaft zu sein. Ich glaube, mit Oldies kannst du das recht gut, wenn du halt immer so ein Oldies holst und so, aber einen guten Trainer hast, der das irgendwie geschickt immer zusammenformen kann, dann kann das sehr gut funktionieren. Ich habe das beim FC Aarau unter dem Patrick Kram auch schon 2019 so erlebt. Also ist auch eine Fähigkeit, die man muss haben als Trainer oder wo man einem auszeichnen kann als Trainer, wenn man das herbringt. Und ja, wer weiß? Ich würde jetzt aufgrund von dieser Entscheidung sicher noch nichts verteufeln. Und darum glaube ich, das ist vielleicht gar nicht so doof gewesen.
Nein, sicher nicht. Und ich glaube wirklich, dass das wegen dem Altersmilde neben Chelsea Fernandes, dass er mit ins Boot holt, dass Vizepräsident ihm auch relativ viel ja, Macht ist wahrscheinlich übertrieben, aber zumindest ein bisschen oder relativ viel Aufträge gibt. Oder der Chelsea kann offenbar, zumindest so wie man es vernimmt, schon etwas mitentscheiden und so weiter. Und ich glaube, das ist auch wichtig, oder? Ich glaube, der Gost hat auch gemerkt, hey, er will auch irgendwann, da mache ich auch kürzer treten. Gleichzeitig weiss er auch, dass es nicht nur sinnvoll ist, wenn er jetzt das quasi einfach direkt seinem Sohn übergibt. Ohne dass ich gross kann beurteilen kann, wie fähig oder unfähig sein Sohn ist. Es ist sehr schwierig von außen zu beurteilen. Aber ich glaube, dass er dann gemerkt hat, es ist auch nicht nur gescheit, quasi abzutreten irgendwann und dann einfach sagen, ja, schau jetzt da, mein Sohn muss es richten, sondern eben, dass es dann mit dem Charles und Fernandes einen in die Hände gibt, wo auch nicht nur Ahnung von Fußball hat, wenn er selber gespielt hat, sondern einfach unglaublich gut drin ist, im Netzwerk arbeiten, blöd gesagt, einfach im gut ankommen bei Leuten. Das kann der Chelsea Fernandes wahrscheinlich wie kein anderer im Schweizer Fußball. Chelsea Fernandes ist der, der mit. Ja, wo halt auch darum, sind ja viele damals, als er in der Nazi war, immer wieder gefragt, wieso ist echt der in dem Nazi-Aufgebot? Das war er halt einfach auch, weil er ein gäbiger Typ ist. Und das hilft. Das hilft durchaus, kann man vorstellen, wenn es darum geht, Sponsoren zu finden, wenn es darum geht, Spieler von einem Wechsel zu überzeugen und so weiter. Und dann hast du so einen, der dort hockt, der einfach ein cooler Typ ist, der gut kann reden, der ein gescheiter Typ ist, der versteht, was er hat, der selber eine gute Karriere gemacht hat als Spieler. Ich glaube, dem glaubst du einfach auch mehr. Und das ist darum mit dem Chelsea Fernandes natürlich ein super gescheiter Schachzug. Und eben vom Gosset auch sicher auch sehr zukunftsweisend. Und es spricht wirklich für den Gosset, dass er irgendwann gemerkt hat, nach, keine Ahnung, wie viele Jahre sind es jetzt, 20 Jahre oder so, selbst Herrschaft, dass dann auch irgendwie auch mal gut ist oder zumindest langsam muss vorbereitet werden, wenn er dann auch irgendwann mal genug hat von dem, ja, von diesem Abenteuer oder von diesem Hobby FC Sion, das sich da gegeben hat.
Er wird bestimmt auch ein, zwei graue Haare davon tragen, aber da ist er auch absolut selber geschuld. Da hat er sich auch alle Mühe gegeben, um die zu bekommen. Ja, jetzt haben wir wieder mal, ja, wir haben doch mal, eigentlich mal gesagt, wir schwätzen sich über Challenge League und so, aber
ah ja, ja, das haben wir nicht über Challenge League
geschwätzt. Es ist jetzt auch schwierig. Wir haben jetzt gerade die Länderspielpause gehabt und so. Und jetzt, wir haben ja auch noch viele Sachen müssen aufräumen von den letzten zwei Wochen. Darum glaube ich, tun wir das einfach auch noch mal eine Woche rausschieben. Dann tue ich sehr gern mit dir über die äußerst ausgeglichene Challenge League diskutieren.
Kriens muss schon noch ein bisschen auffallen, dass das so ein Rausgleich
ja, das wird gar nichts mehr. Aber ich wollte einfach, wir haben ja wirklich auch den Input bekommen, oder, dass so jeder schlägt. Ich wollte jetzt gar nicht gross darauf eingehen, aber einfach, es ist halt auch immer so ein bisschen Geld, man muss ja immer ein bisschen, also ich finde das immer ein bisschen gefährlich, weil momentan hat man so ein bisschen, es ist so ein bisschen ähnlich wie die Super League letzte Saison war, dass wirklich so, es hat irgendwie alles, gefühlt hat alles können passieren, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo Vaduz angefangen hat mitspielen. Und ich weiss aber nicht so ganz genau, steht das dann wirklich für mega Ausgleichenheit oder tun sich einfach zu viele Mannschaften schwierig mit Konstanz, was ja dann auch nicht zwingend für gutes Niveau spricht, im Fall vom FC Aarau. Weiss ich jetzt zum Beispiel, dass es momentan eher der Fall ist. Also, aber wir gehen nächstes Mal drauf ein und ich denke, damit hat sich's dann gerade gut sein. Ich komme in dem Moment jetzt schon bald Besuch über. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen.
Je nach Besuch darf die Person auch sehr gerne einen Podcast reinlassen. Oder
sehr, sehr, sehr schön. Nein, sie kommen irgendwie so Lüftungs... irgendetwas an der Lüftung können sie machen. Und darum läuft es dann gerade jemand in mein dunkles Kämmerchen rein. Und das wäre dann irgendwie ein bisschen nicht so gut.
Ja, und dein Mikrofon ist ja allergisch auf Licht. Darum müssen wir jetzt wirklich lang.
Wir müssen wirklich aufpassen. Ja, es ist ganz scheuchs. Es geht dann wieder ins Dunkle. Ich tue noch zwei neue Songs auf unsere Playlist, auf unsere wunderbare Playlist, wo wieder viel Sport in diesem Podcast Erwähnung findet.
Viel Sport, ist, ja.
Ja, es ist zum einen ist September vom Dizzy, ein neues Lied entdeckt da, und Mr. Mary Poppins von OK Kid. Beides haben nichts mit Fußball zu tun, aber beides klingt relativ gut. Lass es doch rein.
Ich habe im Fall ausnahmsweise auch einen Wunsch, weil ich jetzt einfach gerade meine Musik-App auf da und gelassen. Glück, was ich als letztes gelassen habe, ich einfach, es war irgendeine Playlist, gewesen, so eine Chill, was auch immer, Playlist, wo ich einfach reingetan habe, um ein bisschen arbeiten, um ein bisschen Unterhaltung zu haben, aber nicht zu fest Ablenkung. Und ich habe gefunden, der Titel passt noch recht gut. Und zwar «I Still Need You» von IOK. Und «I Still Need You», ich glaube, das können wir auf den Granit beziehen, oder?
Oder auf mich.
Oder auf dich, ja, auf beides, geht beides. Eben darum, ich glaube, das passt heute.
Sehr schön. Gut sein, ich wünsche dir eine schöne Woche. Liebe Hörer draußen, ja, bis bald, bis in einer Woche.
Tschüss.
Tschüss.